cool, hier sein zu dürfen. Also wirklich, wirklich schön. Die Anfrage kam ja dann, glaube ich, über dich dann auch so ein bisschen und dann ging es weiter. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich bete zu Anfang einfach noch. Das Thema ist Beten, da bietet sich das gut an, denke ich. Vater, ich danke dir, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass du hier bist. Und ich bete, dass du uns anrührst, dass du zu uns redest, dass du uns bewegst, dass ich keine leeren Worte sage, sondern dass das jetzt eine Zeit ist, wo du an uns was tust, dass wir einen Gedanken mitnehmen dürfen, wo du was anrührst bei uns. Darum bete ich inständig. Herr, wir legen dir diese Zeit einfach in die Hände und danken dir für deine Anwesenheit und Gegenwart. Amen. Amen. So, es ist neues Jahr 2023. Und in der Regel fallen am Anfang des Jahres, da fallen einem einmal die tollsten Gedanken ein, wie abnehmen oder wie, keine Ahnung, man nimmt sich mehr Zeit für dieses oder für sein Hobby oder man hat irgendwelche Vorsätze vielleicht im Kopf und geht so seine Prioritäten durch. Was ist wichtig für dieses Jahr? Was ist vielleicht weniger wichtig? Und ich finde es cool, dass hier mit der Predigtreihe es mit dem Punkt beginnt, mit einer Priorität beginnt, die auf jeden Fall nicht fehlen sollte. Die in dieser, bei diesen Vorsätzen auf jeden Fall irgendwo auftauchen sollte: Gebet. Und Gebet, finde ich, ist ein Thema, da kommen jedem von uns unterschiedliche Gedanken. Also, wenn ich über Gebet als ich mit 18 so dann in eine Freikirche gekommen bin und Gebet gehört habe, da dachte ich, da ich aus einem kirchlichen Kontext komme, immer an, was weiß ich, Vater unser, oder es ist halt langweilig, okay, man sitzt es halt so ein bisschen ab, oder dann formuliert irgendjemand irgendwas Schönes und man sagt dann zur rechten Zeit, Gott erbarme dich, oder irgendwie sowas. Vielleicht ist für den anderen eher dann so, da passiert wirklich was, das bewegt mich, da habe ich irgendwie einen Zugang zu Gott, da ist irgendeine Bewegung drin, und vielleicht ist es für den anderen trotzdem genauso wie für mich damals, das einfach langweilig war. Also, es ist ein Thema, was Unterschiedliches bewirkt. Doch ich bin von einer Sache überzeugt, wo auch ihr anscheinend von überzeugt seid, dass Gebet ganz entscheidend ist für unser Leben. Für unser Leben, wie wir als Christen versuchen zu leben. Und zweitens, dass man es lernen muss. Oder dass man es lernen kann und muss. Deswegen bietet sich es an, am Anfang des Jahres über Gebet zu sprechen und darüber nachzudenken. Und wenn ich diesen Titel mir vor Augen führe, siegreich beten, oder ich habe versucht, noch drunter zu schreiben, erfolgreiches Beten, was das ja dann immer so ein bisschen, wenn ich über siegreiches Beten nachdenke, dann denke ich als erstes, kann mein Gebet erfolgreich werden, also dass es Wirkung hat oder dass sich da irgendwas bewegt. Und jetzt ist so, wenn ich an eurer Stelle da sitzen würde und mir würde jemand mit dem Titel was erzählen, würde bei mir die Skeptikerleuchte vielleicht angehen. Jetzt steht da vorne jemand und will mir erzählen, wie Gebet gut funktioniert oder wie es vielleicht besser funktioniert oder siegreicher, erfolgreicher wird. Also bei mir ist dann eher die Skepsis. Ich hoffe, bei euch ist eher die Neugier. Und so oder so, ich denke, ich habe mir den Jakobusbrief rausgesucht, um über dieses Thema mit euch nachzudenken. Denn ich denke, Jakobus ist genau der Richtige, um über Gebet nachzudenken. So, wer ist dieser Typ eigentlich? Es ist der Halbbruder von Jesus, stelle ich mir auch schwierig vor, der quasi mit Jesus groß zu werden, der alles super macht und man ist dann der andere Bruder daneben. Naja, egal, Jakobus war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und die Gemeinde in Jerusalem, die hat es echt nicht leicht. Wenn man die Apostelgeschichte liest, ja, man liest von diesem Pfingstwunder und allem drum und dran, aber man liest dann auch von Hungersnot, man liest von Armut und man liest von Verfolgung. Also wir haben hier einen Kerl, der ist Gemeindeleiter und der hat mit Sicherheit jede Krise durchgemacht, die man haben kann. Von Todesängsten, von, wie kriege ich, was weiß ich, die eine Tante oder die eine Witwe noch, wie kriege ich Essen zu der hin oder sonst irgendwas. Also hier ist ein leidgeprüfter Gemeindeleiter. Deswegen stelle ich ihn mir vor mit einem langen Bart und voller Weisheit und jemanden, dem ich gern zuhöre, um was lernen zu können. Und interessanterweise ist dieser Jakobusbrief auch in eine schwierige Situation hineingeschrieben. Man merkt es die ganze Zeit, wenn man den Jakobusbrief durchliest, da gibt es Konflikte und Streitereien und hier funktioniert was nicht und da funktioniert was nicht und die haben Herausforderungen. Ganz besonders ist da wohl ein Konflikt zwischen armen und reichen Menschen in der Gemeinde, aber dann auch sowas wie ganz andere Herausforderungen. Und Jakobus versucht uns Weisheit mitzugeben oder der damaligen Gemeinde Weisheit mitzugeben, weil er davon ausgeht, dass Weisheit das Allerbeste ist, um das Leben zu meistern und durch so eine Krisenzeit durchzugehen oder durch Herausforderungen durchzugehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, eigentlich geht es doch um Gebet, warum fängt er jetzt an, über Weisheit zu reden? Weil der Brief von Jakobus, obwohl er ganz zentral sich mit Weisheit beschäftigt und wie wir unser Leben im Glauben führen sollen, am Anfang und am Ende Gebet hat. Ganz am Anfang ist die Aufforderung zum Gebet, wir schauen da gleich noch hin, und ganz am Ende endet es auch mit einer Aufforderung zum Gebet. Also gibt diesen schönen Spruch von Johannes Hartel, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Also Jakobus bringt eigentlich eine Botschaft an eine Gemeinde, die herausgefordert ist, die in einer schwierigen Situation ist, und er ruft sie dafür auf, lebt euren Glauben, haltet durch, seid stark darin. Gibt da ja diese berühmt berücksichtigte Passage, Glaube ohne Werke ist tot oder wirkungslos. Also Jakobus hat ein ganz starkes Anliegen, lebt euren Glauben. Und das, was da aber ganz zentral scheint, ist genau dieser Punkt, nämlich Gebet. Und deswegen möchte ich mit uns, also der Plan für heute ist relativ simpel. Wir werden uns heute hier hin, wir sitzen hier schon mal, ja? Und wir wollen diesem weisen Gemeindeleiter zuhören, diesem Jakobus zuhören, was er über Gebet zu sagen hat und was das für uns bedeuten kann, siegreich oder erfolgreich zu beten. Und ich beginne nicht mit dem Anfang, sondern ganz am Ende, weil am Ende gibt es einen größeren Text über Gebet, wo eigentlich alle Themen auftauchen, die er in seinem Brief zu Gebet auch schon bringt. Wir fangen an mit im 5. Kapitel des Jakobusbriefes. Fangen wir an, die ersten Verse da zu lesen, ab Vers 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Was sagt Jakobus hier? Er geht verschiedene Situationen durch. Ah, da gibt es was Schwieriges, bete. Ah, da ist was Schönes, singe. Wie wir es gerade getan haben. In anderen Übersetzungen steht da, singe einen Psalm, also so Gesang, gesungene Gebete. Oder du bist krank, okay, dann lass andere kommen und die beten für dich. Und jetzt wird es ein bisschen nerdy, dieses Rettung bringen, da streiten sich ganz viele, was das darüber bedeuten kann. Oft sehen wir da drin einfach eine körperliche Heilung, aber das kann ganz vieles bedeuten. Also der Kranke holt die Ältesten zu sich, damit sie beten und dass entweder Heilung geschieht im besten Fall oder aber auch, kann auch ganz einfach bedeuten, dass man seelisch aufgerichtet wird, dass man wieder neuen Mut bekommt, dass man durchhält, dass man Kraft erhält. Also was bringt hier Jakobus rüber? Er bringt eine Gebetshaltung hier rüber. Egal was ist, schwer, leicht, schön, krank, Gebet scheint die beste und die natürlichste Antwort zu sein. Also er vermittelt so eine Grundhaltung, seid Gebetsmenschen, seid Menschen des Betens. Und interessanterweise fällt uns da vielleicht eine Sache auf, ich habe sie markiert, dieses Gebet im Glauben. Ah, jetzt wird es interessant. Er sagt wohl etwas, wie Gebet wirksam werden kann. Darum geht es ja, siegreich beten, okay. Und hier gibt er was an. Ihr Gebet im Glauben gesprochen, das wird etwas bewirken, nämlich dass Hilfe kommt. Und was meint Jakobus damit? Gute Frage. Da springen wir einmal ganz an den Anfang des Briefes, weil er da das schon mal bringt. Und ich lese einmal vor aus Kapitel 1, 5 bis 8. Da heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Glaubens vorbringen. Hier haben wir es wieder. In einer Übersetzung steht, in Gebet des Glaubens und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Warum Weisheit da am Anfang steht? Wegen der Situation der Gemeinde, wie ich es schon so ein bisschen geschildert habe. Es war super herausfordernd. Zwei Verse vor diesem Vers 5 heißt es, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also Jakobus geht es darum, dass sie standhaft werden, dass sie beständig werden, dass sie durchhalten, wo sie gerade stecken. Und jetzt, seine Idee ist, die brauchen dafür Weisheit. Und das ist gerade nicht ein Wort, was mir so alltäglich über die Lippen geht. Vielleicht, weiß nicht, wann du das letzte Mal Weisheit gesagt hast im Arbeitskontext oder zu Hause oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so ein bekanntes Wort ist. Was meint Jakobus damit? Er meint damit Lebenskunst. Die Fähigkeit, vernünftige Urteile zu fällen und hier ganz besonders ein gottgefälliges Leben führen zu können. Also Jakobus meint mit dieser Weisheitsgeschichte, wenn euch Weisheit fehlt, dann wird sie euch, wenn ihr es gerade nicht hinbekommt, euer Leben zu meistern, dann bittet darum, dass ihr Weisheit empfangt. Und dann ist der schöne Zuspruch, dann gibt Gott gerne und willig. Ohne Vorbehaltung, ist nicht so ein mürrischer Typ, den du fragst, ich muss an meinen einen Onkel denken, der ist ein bisschen geizig. Und wenn du den immer nach Geld oder nach irgendwas gefragt hast, dann... Also das hat immer sehr lang gedauert oder er hat es dir nicht gegeben. Genau so ist Gott nicht, sondern Gott ist so, oh, du willst das ja gern. Oh, du hast irgendwas, ja gut, ich will dir irgendwie... Also das ist ein unglaublich schöner Zuspruch, Gott gibt gerne und willig. Doch jetzt kommt diese eine Einschränkung hier. Haltung des Glaubens, Haltung des Zweifels. Was meint es? Heißt es, ich muss jetzt so intensiv glauben und mich anstrengen, dass ich alles ausblende und so stark daran glaube, dass etwas geschieht, damit ich es erhalte? Meint es, ich darf mir keine zweifelnden Gedanken mehr machen oder nicht mehr nachdenken? Nein, ich glaube, darum geht es Jakobus gerade nicht. Nicht sowas wie heute mit intellektuellen Zweifeln oder kognitiven Zweifeln, sondern ihm geht es um eine Grundhaltung. Wir sehen hier ja ganz unten, seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zutage. Also hier geht es nicht nur darum, ich bete und zweifle daran, ob es geschieht, sondern das zeigt sich irgendwie in allem bei der Person. Das ist nicht einfach nur, ich zweifle vielleicht an einer Aussage, sondern das betrifft irgendwie den ganzen Lebensstil. Wenn ich das jetzt versuche, so ein bisschen in Kontrast zu setzen oder das mal zu veranschaulichen, wie Jakobus es versucht, das einmal die Haltung des Glaubens. Beständigkeit, Treue, widerstandsfähig. Im Alten Testament, in Psalm 1, malt der Psalmist so ein schönes Bild von jemandem. Da ist jemand, der studiert das Wort Gottes, meditiert darüber und der ist wie ein Baum. Fest, gewurzelt, der steht fest, den haut nichts um. In demselben Psalm gibt es dann aber auch die Leute, oder wie er es in dem Bild beschreibt, das sind die Körner, die einfach durch den Wind fliegen und die fliegen mal dahin, die fliegen mal dahin und die verschwinden einfach wieder. Die sind nicht so fest wie dieser Baum. Und diese zwei Haltungen werden hier eigentlich miteinander gegenübergestellt. Also einmal der Gläubige, der Gottesfürchtige, der im Glauben steht, der treu zu seinem Gott steht und einmal der verweht, der unbeständig ist. Ich finde dieses Bild schön von der Welle. Als Kind kann ich mich gut erinnern, waren meine Eltern viel in Holland. Und immer wenn man vor diesem Meer steht da und dann kommen die Wellen und dann denkt man, jede Welle hat richtig Kraft. Als hätte es jede Welle so einen eigenen Charakter. Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach nur Wind und irgendeine Energie und die Welle hat gar keinen eigenen Charakter, sondern ist völlig dem Wind ausgeliefert. Hin und her, wie es gerade halt passt. Die kann sich nicht entscheiden, ob sie jetzt eher nach links, nach rechts, nach weiter, nach oben oder sonst wohin geht, sondern es ist einfach hin und her gerissen. Und da macht es richtig schön Sinn, finde ich, mit dem Hintergrund dieses Briefes, der Glaube der Gemeinden ist herausgefordert. Und hier geht es Jakobus nicht darum, auf Teufel komm raus zu glauben, oder Teufel komm raus ist vielleicht schlecht, aber... Und auch nicht darum, dass man gar nicht zweifeln kann, sondern ihm geht es um eine Grundhaltung. Ihm geht es um eine Loyalitätsfrage. Stehe ich treu zu meinem Gott? Bin ich treu bei meinem Herrn? Klammer ich mich an Gott, wenn ich etwas brauche? Oder stehe ich irgendwie zwischen den Stühlen, dieses in sich gespaltene, okay, mal hilfst du Gott, okay, und mal entscheide ich es halt so für mich. Das meint er. Ich hoffe, das kommt rüber. Dass einmal derjenige, der sich fest an seinen Herrn glaubt und beständig ist zu ihm, und einmal derjenige, der so völlig hin und her gerissen ist zwischen Gott, Mensch und allem drum und dran. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer Textstelle, das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Dann meint es ein Gebet, was eingebettet ist in ein treues Leben zu Gott. Was eingebettet ist in ein Leben, das sich an seinen Gott klammert. Also hier geht es nicht darum, ich muss lauter beten. Oder, also es geht, ich war auf der Bibelschule, da gab es immer den einen, der so laut gebetet hat, dass du nichts mehr verstanden hast, wenn du neben ihm gesprochen hast. Einfach, ja, weiß auch nicht, weil er so hingegeben war, das war schön und alles gut. Aber Jakobus fordert nicht das von uns allen, dass wir jetzt alles lauter und kräftiger und das jetzt bedeutet, im Glauben zu beten, sondern es meint, dass unser Glaube gefestigt ist, dass wir beständig an Gott uns festklammern, weil derjenige, der nah an Gott ist und an ihn geklammert ist, der wird erfahren, dass sein Gebet, das in Treue gesprochen ist zu Gott, wirklich hilft, dass dieser Gott nah an ihm dran ist. Also Gebet wird hier zu dem Ort, wo mein Glaube gefestigt wird und auch gestärkt wird. Ich habe jetzt mich gefragt, wie kann man sowas vielleicht praktisch werden lassen? Und ich war ein halbes Jahr im Kloster und da habe ich eine Sache sehr stark zu schätzen gelernt, tatsächlich von einem evangelischen Ordensmann, kriegt man nicht ganz so viel mit, der hat mir von Luther erzählt. Und Luther gibt so einen berühmten Satz von ihm, eines Christen Handwerk ist Beten. Also für Luther war Gebet, das war keine Frage. Ich bete, Schluss, fertig, aus, ist eine Pflicht. Und im Kloster habe ich das auch so von ihm eigentlich gelehrt bekommen, von meinem Mentor, Ordensbruder dort. Und sind wir ehrlich, wenn man dann 3-4 Mal am Tag so Gebetszeiten hat, ist es einfach langweilig manchmal. Also es ist wirklich langweilig manchmal. Man sitzt da und fragt sich, wann ist es vorbei? Okay, ich habe jetzt das und das und das gesagt, gut, fertig, aus. Und Luther hatte eine richtig coole Idee, wie man sich warm macht, wie man sich wie beim Sport sich warm zu machen fürs Beten. Und er hat dafür Verschiedenes benutzt. Das Vaterunser zum Beispiel, die 10 Gebote, die Psalmen. Er hat irgendeinen Text aus Alten und Neuen Testament gelesen und angefangen, das zu beten, um sich warm zu machen beim Beten. Also dass das Wort Gottes lesen die Vorbereitung fürs Beten war. Und was ihr dort seht, ist, ich weiß nicht, wie alt ich war, 19, 20 oder so, wo ich das versucht habe, mal zu machen mit dem Vater Unser. Also ich bete Vater Unser und gehe da nicht direkt weiter, sondern bleib dabei stehen. Vater, ich spreche den Himmelsherrn mit Vater an. Krass. Und dann auch noch mit einem Wort, was anzeigt, dass ich zu ihm gehöre. Unser. Oder in dem Fall, wenn ich es alleine bete, mein Vater. Und schwuppdiwupp habe ich immer wieder gemerkt, dass das mich irgendwie wie anheizt. So, ich bete irgendwas aus der Bibel und das fängt an, so, ja, mich warm zu machen, mich heiß zu machen auf Gebet. Und das wollte hier quasi eine geistliche Übung mal rüberbringen, wie man dieses siegreiche Beten nach Jakobus vielleicht verstärken kann, nämlich indem man das Wort Gottes sich nimmt, darüber nachdenkt, wie es im Psalm 1 heißt und es betet. Und das heizt einen an und das stärkt dann auch meinen eigenen Glauben, weil mir mehr vor Augen kommt, wer Gott ist, wie er handelt, wie liebevoll er ist, dass er gerne und gut gibt. Das ist ermutigend, das ist ermutigend für mich und hoffentlich auch für euch im Gebet. Kommen wir weiter im Jakobustext. Da geht es weiter. Wir haben gerade gelesen, ihr Gebet im Glauben gesprochen. Und direkt danach kommen auf einmal Sünden. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Es hat Kraft. Ich möchte auf das mit der Sünde nur ganz kurz eingehen, aber es ist schon ziemlich irritierend, finde ich. Wenn man das so liest, okay, Gebet im Glauben, ja, da ist Kraft. Und was macht die Sünde da? Hängen Krankheit und Sünde zusammen? Wenn ich das meinem Arzt erzähle, ja, ich bin krank, weil ich, der guckt mich schief an, was das soll. Und ich glaube, Jakobus meint auch nicht, hinter jeder Krankheit steckt eine Sünde. Aber wenn ich meine Irritation mal zur Seite schiebe, glaube ich, dass er etwas rüberbringen möchte. Nämlich, dass Gebet nicht nur meinen Glauben stärkt, sondern das Gebet auch ein Ort ist, wo mir meine Fehler sichtbar werden. Wo ich mir meiner Sünde bewusst werde. Oder wo ich bewusst werde, dass ich jemand anderem vielleicht was Schlechtes getan habe. Dieses bekennt einander. Deswegen, das ist jetzt meine Interpretation dazu, dass das in diesem Gebetkontext steht, um deutlich zu machen, Gebet ist ein Ort, wo mir Sünde klar wird. Und Gebet ist ein Ort, wo eine zerrissene Gemeinschaft auch geheilt werden kann, indem mir zum Beispiel im Gebet einfällt, oh, da habe ich jetzt mit jemandem aber nicht gute Sache gemacht. Und dann gehe ich zu ihm, stecke ihm das und ich bete mit ihm zusammen. Ich habe das nicht einmal in meinem Leben getraut, ich gebe es zu. Ich finde das nicht gerade schön und einfach. Aber tatsächlich hat das ganz viel an dem Miteinander mit dem anderen verändert. Also, was sagt Jakobus über Gebet und Sünde? Dass Gebet dazu beitragen kann, dass wir unser Herz prüfen, unser Herz Heilung, Vergebung empfängt, aber auch, dass Gebet ein Ort sein kann, wo das, was in der Gemeinschaft schiefläuft, vielleicht Heilung erfahren kann. Das war jetzt ein ganz kurzer Exkurs, um zum Hauptsatz zu kommen. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Es hat Kraft. Da haben wir es doch schwarz auf weiß. Siegreiches Beten, das hat Kraft. Gebet hat Kraft. Ich finde es krass, dass so was Unscheinbares wie Gebet Kraft hat. Weil wenn irgendjemand mich beobachtet beim Beten, zum Beispiel meine Frau, könnte sie auch meinen, der führt einfach Selbstgespräche. Der redet halt irgendwas vor sich her. Aber das hier betitelt wird, Gebet hat Kraft. Das ist wie so ein unscheinbares Land, wo auf einmal jemand Öl drin findet. Das Land ist vielleicht hässlich und hat keine Bedeutung, ist wertlos. Und auf einmal findet man Öl da drin und das Land ist auf einmal richtig wertvoll und man kann steinreich werden. Und genau dieses Bild kommt hier rüber. Gebet hat tatsächlich Kraft. Aber was meint Jakobus mit diesem Gebet, das sich nach Gottes Willen richtet? Und ich springe wieder im Jakobusbrief zurück in Kapitel 4, wo das auch schon mal Thema war. Da heißt es nämlich, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stellen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Boom! Ich weiß ja nicht, damals wurden die Briefe ja einfach komplett vorgelesen in den Gemeinden. Und wenn ich diese Gemeinde wäre, die das kriegt, und dann liest er das einfach so vor, ich wäre im Boden versunken erstmal. Also in der Gemeinde gibt es, in dieser Gemeinde, die Jakobus da beschreibt, es gibt Unmengen an Streiterei. Da knallt es. Der eine will das, der andere will das. Und keiner hat Bock, einen Kompromiss einzugehen. Wer zieht an dem Strang, wer zieht an dem Strang. Die passen nicht zueinander. Es geht nur um mich, meiner, mir und noch so weiter. Also diese Gemeinde hat echt ein großes Problem, die Jakobus da beschreibt. Die Leute wollen ganz vieles und wollen alles für sich und sie kriegen ja auch nichts. Und dann beten sie, aber nichts passiert. Also das Gebet, was Jakobus hier beschreibt, dient eigentlich der Selbstbefriedigung. Was erbeten wurde, dient einfach nur für mich. Und da fehlt diese Haltung, die wir vorher schon hatten, diese Haltung in Treue zu seinem Gott zu leben. Weil hier wird genau das Gegenteil davon deutlich. Wenn man das nochmal versucht, so ein bisschen gegenüberzustellen, ich habe es jetzt mal mit dieser Freundschaft mit der Welt, Freundschaft mit Gott tituliert, da sind diese ganzen Leute, die haben Streit miteinander, da ist sehnsüchtige Wünsche, die gehen über Leichen, die sind treulos, die sind haben verwerfliche Absicht und das Fazit von Jakobus, na gut, dann bringt euer Gebet einfach nichts. Aber daneben, was wir schon vorher gehört haben, die Treue zu Gott. Und jetzt kommt dieses Gotteswille im Kontrast dazu, dass all das, was da auf der anderen Seite steht, eben nicht dem Willen Gottes entspricht. Selbstsüchtig zu handeln, erfüllt von Neid, erfüllt von Treulosigkeit. Also in Kapitel 4, das geht dann, die Liste geht noch weiter. Also wenn ihr das mal weiterlest, der holt da noch ein paar Keulen raus und haut sie um die Ohren. Aber die Gemeinde, als sie diese Zeilen aus Jakobus 5 gehört hat, das Gebet, das sich nach Gottes Willen richtet, hat Kraft. Da haben sie genau diese Texte vor Augen. Oh Mist. Wir leben hier so, unsere Gemeinschaft ist zerstritten, da funktioniert gar nichts und wir bekommen auch nichts, weil wir so daneben handeln. Und jetzt hier ist eigentlich ein Appell, den Jakobus macht. Sucht den Willen Gottes und ihr werdet erleben, dass Gebet Kraft hat. Ihr werdet erleben, dass es wirkungsvoll ist. So wie wir im Vater unser beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Also er schreibt ihnen das so richtig ins Herz, dass das eure Motivation für Gebet sein soll, für siegreiches Beten sein soll, dein Wille geschehe. Und ich habe uns noch eine kleine geistliche Übung mitgebracht, wie man das vielleicht praktisch werden lassen kann. Und ich habe es genannt, den eigenen Willen klären oder prüfen. Weil in dieser Gemeinde, die haben gebetet und ihre Gebete haben ganz klar gezeigt, ihr Herz ist voll am falschen Ort. Ihr Herz geht in alle Richtungen, aber nicht dahin, wo es hin soll. Und dieses Wissen darüber können wir nutzen, können wir uns zunutze machen, dass wir unser eigenes Herz im Gebet Gott bringen, bevor wir Fürbitte machen, bevor wir irgendwelche Bitten runter oder loslegen, dass wir unser Herz Gott hinhalten und prüfen, wo steht es eigentlich gerade? Was ist dein Wille? Und mir wurde damals beigebracht, mit Gebetslisten zu beten. Also Anliegen 1, dann, was weiß ich, meine Mutter ist krank, Heilung. Mein Vater hat Probleme beim Job, okay, dass er neue Kraft kriegt im Job. Und ich bin ehrlich, über die Zeit wird das sehr, bei mir, sehr gedankenlos und einfallslos und man betet halt dann einfach immer, wie so eine Gebetsmühle, einfach immer dasselbe. Und es fühlt sich so an, als wäre die Kraft verschwunden und es wäre so ein bisschen abgedroschen, als würde es nicht mehr helfen. Und als ich das dann darüber nachgedacht hatte, über diesen Jakobusbrief, da ist mir was eingefallen, was ich früher mal gemacht habe und was ich dann jetzt die Woche auch ausprobiert habe, einmal kurz innezuhalten, bevor ich für jemanden bete und mich zu fragen, Gott, was ist denn das Beste jetzt für ihn? Was ist denn das Beste jetzt, was du möchtest? Was ist deine Perspektive jetzt, wenn ich für die eine Person bete? Also das Beste im Gebet zu suchen. Und ich habe meinen eigenen Ratschlag dann versucht anzuwenden. Und ich habe für einen Freund gebetet von mir jetzt die Woche, der sehr herausgefordert ist. Das ist eine schwierige Situation. Und normalerweise würde ich einfach loslegen mit: Gott, gib ihm Kraft, hilf ihm. Und es ist ja auch alles wunderbar und gut, das ist gar nicht die Frage. Aber ich habe das dann mal gemacht. Okay, was ist jetzt vielleicht das Beste? Und irgendwie bin ich auf Punkte gekommen, wo ich vorher nicht dran gedacht habe, so. Für seine Berufung zu beten, für seine Arbeit zu beten. Und ich bin ein emotionaler Stein. Wenn man meine Frau fragt, wird sie das bestätigen. Ich bin da nicht so groß involviert oder irgendwie was. Und auf einmal merke ich, wie tatsächlich sowas wie Emotionalität hineinkommt ins Gebet und ich so ein bisschen mitfühlen kann mit meinem Freund im Gebet. Und fange an, intensiver für ihn zu beten. Und dann kurz danach haben wir mal telefoniert, jetzt auch die Woche. Und tatsächlich hat er genau damit gestruggelt, mit seiner Arbeitsstelle und mit seiner Berufung. Und dieses vorher kurz innehalten, ich möchte das Beste suchen, was Gott für den anderen hat, hat mein Gebet ja heiß gemacht oder hat es intensiver werden lassen, hat hat Kraft hineingebracht. Und diese geistliche Übung möchte ich euch auch mitgeben, dass vielleicht ist es ja eine Hilfe, sich vorher kurz innezuhalten und den Willen Gottes zu prüfen, was ist jetzt dran, wofür, was möchte Gott jetzt vielleicht tun, was ist das Beste aus seiner Sicht. Also fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gelernt haben. Es geht beim siegreichen oder erfolgreichen Beten nach Jakobus um eine treue Haltung zu meinem Gott und das Beste, was Gott will, zu suchen. Und jetzt kommen wir zur abschließenden Ermutigung, was ich mit am coolsten finde. Da nimmt Jakobus jetzt Bezug auf Elia und sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. What? Danach betete er erneut und dieses Mal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ja, die Landwirte hätten gern diese Fähigkeit. Wir beten und zack, es regnet. Fertig, aus. Und ich find's cool, was einem da so auffällt. Elia, ein Mensch wie wir. Wenn man sich die Geschichte von Elia anguckt, der war jetzt nicht der, also da gibt es Geschichten, wo man denkt, oh ja, Mann, der ist motiviert, der ist der Hero schlechthin, schlachtet da irgendwelche Baalspriester weg. Und dann kurz danach ist er die Heususe vor dem Herrn und ist völlig verzweifelt und weiß nicht, wo oben und unten ist. Und also erst ist er selbstlos und mutig und danach völlig am Ende. Und dann wieder hin und her. Also er ist wirklich ein Mensch wie wir, mit ganz normalen Problemen, wo man mal mutiger ist und mal völlig am Ende ist. Und jetzt betet hier ein gewöhnlicher Mensch und Gewaltiges geschieht. Gebet wirkt, Gebet hat einen Unterschied, macht einen Unterschied. Das möchte ich zu diesen 2 vorherigen Punkten hinzufügen. Siegreiches Gebeten hat, man darf die Erwartung haben, dass was passiert. Dass wir wenden uns an einen Gott, der lebendig ist. Wir wenden uns an einen Gott, der gern zuhört, wir haben es schon gehört, der gerne gibt, der gerne handelt. Und ich glaube, wenn man in Treue zu seinem Gott lebt und nach seinem Willen sucht, dann hat man ja ungefähr eine Ahnung, an was für einen Gott man sich da wendet. Und man wendet sich an einen Gott, der aufgrund eines Gebetes 3,5 Jahre nicht regnen lässt und dann aufgrund eines Gebetes es wieder regnen lässt. Also ein Gott, der in diese Welt eingreift. Und was ich hier besonders schön finde, ist, hier steht nicht, Elia führte den Gebetstanz auf, den man aufführen muss, damit das Gebet erhört wird. Oder Elia hat die geheime Gebetsformel gesprochen, die magische Formel, warum jetzt das Gebet funktioniert. Und Elia hat auch niemanden bestochen, damit Gott wirkt. Also, dann betet ein ganz normaler Mensch auf ganz normale Weise nach Gottes Willen und erlebt, dass Gott handelt. Natürlich, ich bin ehrlich, man merkt immer wieder beim Beten, dass auch mal nichts passiert. Aber was Jakobus hier uns trotzdem lehrt, ist, dass wir damit rechnen dürfen. Mal wird Gott erhören. Mal brauchen wir die Geduld, ja, darauf zu warten, dass eine Erhörung kommt. Und mal dient das Gebet vielleicht auch nur, damit unser Innerstes geprüft wird und unser Herz wieder neu sich aufmacht, mit unserem Gott zu leben. Und deshalb möchte, glaube ich, Jakobus auch diese glaubensvolle Gebetshaltung der Gemeinde mitgeben, die eine Herausforderung ist, weil, und damit fasse ich diese Predigt zusammen, Gebet den Glauben stärkt. Gebet stärkt den Glauben, wenn es eben mit dem Wort Gottes zum Beispiel verknüpft ist. Gebet macht mir deutlich, wo meine Fehler liegen, wo die Fehler einer Gemeinschaft liegen und schenkt Heilung darin. Heilung für mich, Heilung für das Miteinander. Gebet verändert mein Inneres und führt mir Gottes Willen vor Augen. Und das aller, also was mich ermutigt, Gebet hat Kraft und Wirkung. Und damit will Jakobus uns seine Gebetshaltung der Treue vermitteln. Und ich glaube, das, wenn man das versucht zusammenzufassen, siegreiches Beten nach Jakobus könnte genau das sein. Ein Beten, das uns näher zu Gott führt und uns das dazu führt, uns an ihn zu klammern und damit zu rechnen, dass er in dieser Welt was tut. Und damit sage ich Amen.
Amen. Ja.